Im Dunkeln tippte Miriam eine Textnachricht an ihre Eltern. Ich liebe euch. Und Miriam dachte in diesem Moment, dass sie jetzt sterben würde. Verbrechen und andere Kleinigkeiten.
Wahre Kriminalfälle aus Die aktuelle Krimi.
Haarsträubendes mit und ohne Promis. Heute erinnern wir uns an einen der düstersten Tage Norwegens. Danach war nichts mehr, wie es war. Der Amokläufer Amish Breivik richtete am 13. Februar 1979 ein Massaker mit 77 Toten an. Er zündete in Oslo eine verheerende Bombe und jagte im Blutrausch Kinder in einem Feriencamp in den Tod. Geschrieben hat die verstörende Geschichte Juliane Strobel. Der Titel lautet: Der unsagbare Schmerz, er wird nie vergehen. Miriam rannte um ihr Leben. Sie flüchtete in den Wald, als Schüsse die sommerliche Idylle auf der Fjordinsel Utøya zerstörten. Atemlos im Feriencamp angekommen, versteckte sich das Mädchen hastig mit Freunden in den Schlafräumen. Sie wuchteten Betten vor die Fenster, als plötzlich das Stampfen von Stiefeln vor der Tür zu hören war. Der eiskalte Attentäter marschierte vor den Schlafräumen auf und ab. Dann hörte die damals 16-Jährige einen lauten Knall. Amish Behring Breivik feuerte durch die Wand. Die Kugel schlug direkt über Miriam ein. Sie verlor das Bewusstsein. Als sie aufwachte, lag sie unter einem der Betten. Im Dunkeln tippte Miriam eine Textnachricht an ihre Eltern. »Ich liebe euch.« Dann stürmten Polizisten in den Schlafraum. Es waren wieder Männer mit Waffen und Miriam dachte in diesem Moment, dass sie jetzt sterben würde. Wenige Stunden zuvor sorgte der Täter für eine blutige Ouvertüre zu der unfassbaren Tragödie auf der Insel. Um 12.03 Uhr parkte Breivik seinen Fluchtwagen im Zentrum von Oslo. Überwachungskameras zeigten, wie er in die Innenstadt ging. Ein Taxi brachte ihn zur Wohnung seiner Mutter. Kurze Zeit später setzte Breivik sich in einen Lieferwagen und fuhr zurück in die Stadt, stellte das Fahrzeug vor einem Hochhaus im Regierungsviertel ab, in dem sich auch das Büro des Ministerpräsidenten befand. Als Polizist verkleidet stieg Breivik aus dem Wagen und ging zu seinem Fluchtauto. Um 15.26 Uhr explodierte die 950 Kilo Autobombe, die Breivik im Lieferwagen versteckt hatte. Die gewaltige Detonation erschütterte die norwegische Hauptstadt. Die Fenster der Regierungsgebäude zerbarsten. Rauch stieg auf. Blutüberströmte Menschen lagen rund um den Explosionsort. Rettungskräfte eilten herbei und fanden immer mehr Verletzte. 8 Menschen starben. Ministerpräsident Jens Stoltenberg überlebte den Anschlag unversehrt, wurde sofort in Sicherheit gebracht. Am späten Nachmittag erreichten die schrecklichen Nachrichten auch die rund 500 Jugendlichen auf der Ferieninsel Utøya, wo gerade ein Sommercamp der Sozialdemokratischen Partei stattfand. Alle aus meiner Gruppe versammelten sich in unserem Teil des Lagers, um uns untereinander zu trösten, etwas zu essen und um unsere Eltern oder Menschen, die wir in Oslo kannten, anzurufen, erinnerte sich Eirin Christen Kjær. Man sprach darüber, dass Utøya in dieser Situation wohl der sicherste Ort wäre, an dem man in diesem Moment sein könnte. Die Teenager ahnten nicht, dass der kaltblütige Todesschütze bald auf der anderen Uferseite lauerte. Breivik erreichte mit seinem Auto den Fähranleger in Utvika. Nach einem Anschlag auf Oslo war das nächste Ziel die Insel Utøya. Er blieb mehrere Minuten im Auto sitzen und dachte nach. Dann machte er sich auf den Weg zur Fähre. Als Breivik das Boot betrat, hörte er Musik über ein iPod, trug eine dunkelblaue Polizeiuniform, eine kugelsichere Weste und ein halbautomatisches Gewehr. Kapitän Johannes Dahlen Giske hielt den Mann für einen Polizisten der Antiterroreinheit, für jemanden, der nach der Explosion in Oslo das Gefühl von Sicherheit vermitteln sollte. Einer von den Guten. Als Breivik von Bord ging, blieb der Kapitän auf dem Boot. Dann hörte er einen Schuss. Er dachte im ersten Moment, dass der Polizist seine Waffe testen wollte. Neben dem Kapitän saß ein Mädchen und sagte zu ihm: ist wie bei einem schlechten amerikanischen Film, wenn der Polizist ausflippt und alle abknallt. Da lachten alle. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass es tödlicher Ernst war. Als die ersten Schüsse krachten, wollte sich Irin Christenkehr in einem der Zelte verstecken. Doch ihre Freunde schrien, lauft, lauft. Als die Flüchtenden in den Wald rannten, feuerte Breivik hinter der Gruppe her. Eine Kugel streifte Irin am Pullover ihres rechten Armes, aber sie wurde nicht verletzt. Alle flohen zu einem Steilhang am Wasser. Mädchen und Verletzte sollten zuerst hinunterklettern. Sie verschanzten sich unter einigen Felsplatten, die aus dem Hang ragten. Es waren vielleicht 50 Leute, als der Killer dort ankam, sie anstarrte und auf die Jugendlichen zu schießen begann. Irin wurde in den Magen, in das rechte Knie und den Oberschenkel, im rechten Ellbogen und in die rechte Schulter getroffen. Sie landete leblos im Wasser, konnte das Massaker aber schwer verletzt überleben. Nur ein paar Meter entfernt von ihr versuchte die junge Emma Martinovic, dem sicheren Tod davon zu schwimmen, als sie Breivik in der Ferne erblickte. Er bewegte sich ganz ruhig, dann legte er das Gewehr an und zielte auf uns, berichtet die damals 17-Jährige heute. Doch dann wäre Breivik wohl klar geworden, dass er die Gruppe im Wasser nicht mehr würde auslöschen können und hätte in eine andere Richtung gezielt, auf einen flüchtenden Jungen. Eine Freundin klammerte sich in ihrer Panik an ihn. Genau das habe der kaltblütige Schütze sehen wollen, glaubt Emma Martinovic. Denn auf einmal fing der irre Attentäter an zu lachen. Er holte tief Luft und lachte aus vollem Halse, sodass seine Schultern bebten. Man spürte das Böse in ihm. Unaufhörlich jagte Breivik die unschuldigen Kinder auf der Insel. Das Camp verwandelte sich in eine Todesfalle. Am Ende dauerte sein bestialisches Tun ganze 71 Minuten. Er ermordete 69 Menschen auf Utøya. Die meisten waren Jugendliche, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Zu den Opfern zählt auch Trond Berendsen, ein privater Wachmann, der sich um die Sicherheit des Camps kümmerte. Er war der Stiefbruder von Prinzessin Mette Marit von Norwegen. Kurz nach dem Anschlag in Oslo hatte er seine Freundin angerufen. Viele Kinder seien durch die Explosion im Regierungsviertel beunruhigt, erzählte er ihr. Einige würden die Insel sogar verlassen wollen. Das waren die letzten Worte, die sie von ihm hörte. Er trug keine Uniform, keine Waffe und trotzdem stellte er sich dem Attentäter in den Weg, um seinen kleinen Sohn zu beschützen. Er stürzte sich in den Kugelhagel und bezahlte seinen Mut mit dem Leben. Trond Berendsen starb an diesem schrecklichen Tag als Held. Sein 10-Jähriger überlebte das Massaker schwer traumatisiert. Um 18 Uhr rief Breivik die Polizei an, um sich zu ergeben. Die Beamten brauchten nach den ersten Anrufen mehr als eine Stunde auf die Insel. Die Spezialeinheit Delta verpasste auf dem Weg nach Utøya eine Ausfahrt, fuhr zu weit und musste umkehren. Dann fing mitten auf dem Fjord der Motor des Polizeiboots an zu stottern. Breivik rief erneut an. »Ich bin auf Utøya, ich möchte mich ergeben.« Als die ersten Einsatzkräfte das Feriencamp erreichten, wurden sie mit Bildern konfrontiert, die sich immer wieder in ihre Köpfe brennen würden. Sie sahen leblose Körper im Wasser treiben. Im Zeltcamp lagen angeschossene Jugendliche in ihrem Blut. Die Polizisten entdeckten Breivik dann in der Nähe des Ufers. Die erste Einheit lief frontal auf ihn zu. Die zweite näherte sich von der Seite, ging hinter Bäumen in Deckung. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Mörder noch geladene Magazine in seiner Weste und eine Kugel im Lauf. Die Beamten hatten die Erlaubnis, Breivik mit einem finalen Kopfschuss niederzustrecken. Es gab die Befürchtung, dass er einen Sprengstoffgürtel tragen würde. Doch dann fiel die Entscheidung für den Zugriff. Der Attentäter ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. Um 18.27 Uhr war das Blutbad endgültig beendet. Ganz Norwegen stand unter Schock. Und am nächsten Tag bewegte die Menschen eigentlich nur eine Frage. Warum? Vermutlich tötete Anders Breivik, um gesehen, gehört, gelesen, ja vielleicht sogar geliebt zu werden. Doch für sein entsetzliches Verbrechen gibt es keine Entschuldigung. Viele fragten sich auch, wie konnte sich ein ganz normaler Typ in einen Terroristen verwandeln? 16 bis 17 Stunden hatte Breivik an manchen Tagen vor dem Bildschirm gesessen und gezockt. Seine Mutter machte sich Sorgen, sagte aber nichts. Den Nachbarn gegenüber behauptete sie, ihr Sohn würde studieren. Regelmäßig besuchte er 30 Webseiten, meist mit rechtsextremistischen Inhalten. Breivik fing an, sein eigenes krankes Manifest zu schreiben. Zu seinen Morden ließ er später kaltschnäuzig verlauten, das Massaker auf Utøya sei seine Buchpremiere gewesen. »Wie viele muss ich töten, damit man mich liest?«, fragte er sich. Und die Idee einer Terroraktion nahm Gestalt an. Es war kein Zufall, dass sich Breivik die Insel als Tatort ausgesucht hatte. Auf Utøya zelteten die Söhne, Töchter, Neffen und Nichten der wichtigsten Politiker Norwegens. Was auf der Insel beschlossen würde, könnte das ganze Land verändern, glaubte er. Reue kennt Breivik bis heute nicht. In seiner 10 Wochen langen Gerichtsverhandlung verzog er keine Miene. Auch nicht, als die Autopsieberichte der insgesamt 77 Toten vorgestellt wurden. Ein Mädchen konnte nicht mehr sprechen, sodass ihr Vater für sie aussagen musste. Andere Teenager saßen ohne Beine, ohne Arme oder mit Glasaugen im Zeugenstand. Im Sommer 2012 wurde Breivik die Höchststrafe von 21 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Anfang 2022 stellte der Massenmörder Antrag auf Haftentlassung, wollte auf Bewährung raus, behauptete, nicht länger gewalttätig zu sein. Deshalb habe er ein Recht auf Freiheit. Breivik scheiterte damit. Und die Angehörigen der Opfer waren erleichtert darüber. Doch ihren Schmerz verminderte das nicht, wie beim Vater von Simon Sæbø, dessen Sohn wurde damals zum Helden. Als auf Utøya der blutige Amoklauf begann, begriff Simon sofort, dass Gefahr im Verzug war. Er begann, Verstecke zu organisieren. Er war kräftig und als Regionalmeister im Hochsprung hätte er sich schnell aus der Schusslinie bringen können. Doch während hinter ihm geschossen wurde, half er den Jüngeren, sich einen steilen Hang hinunter in Sicherheit zu bringen, bis er selbst eine Kugel in den Rücken bekam und auf der Stelle starb. Gegen das Böse hatte der tapfere Simon keine Chance. Der unfassbare Schmerz über den Verlust seines Sohnes wird bei Gunnar Sæbø nie vergehen, wie bei allen anderen nicht, die ihre Kinder verloren haben. Puh, dieser fürchterliche Amoklauf geht einem ziemlich an die Nieren, oder? Wie kann ein Mensch nur sowas tun? Das ist schwer zu ertragen. Da brauchen wir jetzt wohl ein wenig Ablenkung.
Werbung. Die aktuelle Krimi ist das Magazin für echte Krimi-Fans, die Interesse an True-Crime-Stories haben und beim Lesen heimlich selbst zu Ermittlern werden. Dabei werden in jeder Ausgabe prominente Kriminalfälle wieder aufgerollt. Was waren die Motive des Täters? Was Habgier, Rache oder Eifersucht? Fesselnde menschliche Schicksale und seelische Abgründe werden hier spannend aufbereitet und Fragen behandelt, wie zum Beispiel, was macht einen Menschen zum Mörder oder auch zum Opfer? Die aktuelle Krimi liefert alle 2 Monate beste Krimi-Unterhaltung und Spannung pur. Neben den realen Fällen werden Leserinnen und Leser mit Rätseln und Ratekrimis auch selbst involviert und erfahren mehr über die Welt der Polizeiarbeit oder über Helden aus der Kriminalgeschichte. Die aktuelle Krimi. Alle 2 Monate neu am Kiosk. Oder jetzt 2 Ausgaben zum Vorteilspreis sichern.
Eine Rubrik in unserem Krimi-Heft heißt Kreuzverhör. Und da geht es darum, was Sie, liebe Zuhörenden, über Kriminelle schon immer wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten. 3 Fragen habe ich da heute im Angebot. Die erste lautet, wer war die berühmte Großvatergang? Nun, das waren 3 nette alte Herren, die ganz gemütlich ihren Ruhestand hätten genießen können, aber irgendwie keine Lust auf Altenheim hatten und lieber Banken überfallen wollten. Insgesamt 14 haben sie einen Besuch abgestattet zwischen 1988 und 2005, als sie dann geschnappt und eingesperrt wurden. Rudolf, Wilfried und Lothar, 74 Jahre alt, 73 und 63. Als älteste Bankräuber Deutschlands haben Sie jetzt einen sicheren Platz in der Kriminalgeschichte. Tja, es gibt halt verschiedene Wege, seine Rente aufzubessern. Nächste Frage. Was ist das mysteriöse Nevada-Dreieck? Klar, der Name erinnert sofort an das geheimnisvolle Bermuda-Dreieck. Und auch hier haben sich lauter Flugzeuge auf Nimmerwiedersehen vom Radar verabschiedet. Das Nevada-Dreieck liegt zwischen den US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada. Ein Riesengebiet von 65.000 Quadratmeter. Das wäre ein bisschen wenig. Nein, mit 65.000 Quadratkilometern. Sage und schreibe 2.000 vermisste Maschinen gab es da in den vergangenen 60 Jahren. Das sind durchschnittlich 3 Vorfälle pro Monat. Und die Ermittlungen verliefen fast immer im Sande. Es gibt keine vernünftige Erklärung dafür. Krass, oder? Und unser Eins regt sich schon darüber auf, wenn man mal den Haustürschlüssel verbummelt. Ja, und schließlich, wo steht das kleinste Gefängnis der Welt? Die Antwort ist überraschend. An einem der friedlichsten und ruhigsten Orten unseres Planeten. Das urige Kittchen auf Sark Island, das ist eine der britischen Kanalinseln, macht sogar hartgesottene Gauner mürbe, weil es da so eng ist. Wer dort hinter Gitter kommt, landet in einer der beiden winzigen Zellen, ohne Fenster wohlgemerkt. Der Mini-Knast hat insgesamt nur 18 Quadratmeter. Geschlafen wird auf dünnen Matratzen. Zum Glück müssen die Verdächtigen dort nur ein paar Tage verbringen und werden dann auf die Nachbarinsel Guernsey geschickt. Beim nächsten Mal braucht's wieder gute Ohren und starke Nerven. Uns erwartet dann ein irrer Fan. Ein unschuldiges Opfer, ein blutiger Anschlag und Erpressung im Rotlichtmilieu. Im Mittelpunkt steht Deutschlands unvergessene Tenniskönigin. Die Überschrift lautet, als Steffis heile Welt so grausam zerbrach.
Alle 2 Wochen erscheint eine neue Podcast-Folge. Also gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Alle 2 Monate gibt es eine neue Ausgabe von Die aktuelle Krimi am Zeitschriftenkiosk. Die bisherigen Magazine finden sich im Shop der Funke Zeitschriften, zu erreichen über den Link in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Oder besser, bis zum nächsten Fall.
Das war's dann für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Passen Sie bitte auf sich auf.